So, guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. So, das kommt noch ein bisschen schwach, aber ihr seid schon lange wach, ne, glaube ich. Ist noch keiner da, der gerade erst aufgestanden ist, sondern ich glaube, ihr seid schon lange wach. Und das ist gut, denn wir haben eine gute Zeit miteinander. Wir werden Großartiges erleben, denn der lebendige Gott ist hier und er wird heute mit uns etwas Großartiges machen, mit dir machen. Ich grüße auch ganz herzlich alle, die uns online zuschauen. Das ist großartig, dass du mit dabei bist, weil Jesus auch den Segen für dich zu Hause hat. Und ja, wenn du berührt wirst heute, dann freuen wir uns total. Das ist unsere Hoffnung für dich, dass du etwas erlebst von dieser Kraft Gottes. Auch wenn du heute zum ersten Mal da bist, freuen wir uns total mit dir, denn Jesus ist heute da für dich und er hat was Großartiges vor. Ich war heute Morgen in Solingen in unserer Partnergemeinde, die direkt um die Ecke ist, und bin da eingesprungen für jemanden und habe gedacht, okay, da kann ich ja schon mal ein bisschen üben für heute Nachmittag, da kann ich die Predigt schon mal halten und mal gucken, wie das so läuft. Und ja, sie meinten, ich dürfte sie hier halten. Also es also wirklich überprüft, und die Menschen heute Morgen haben schon etwas mitgenommen, und ich freue mich, dass das jetzt kein Aufguss wird, sondern dass es eine neue, frische Botschaft von Jesus ist für uns alle, weil er etwas für dich bereit hat. Und als ich heute Morgen dann so vor dem Gottesdienst mit einigen sprach, dann sagte einer so zu mir: Ach Michael, munter uns doch mal ein bisschen auf. Der kam so beschwert in die Gemeinde, ne? So ganz, ach ja, so die Kirche heute noch am Sonntag. Und lieber Pastor, ne, mach doch mal alles, was uns jetzt so ein bisschen aufmuntern. Habe ich gesagt, ist kein Problem. Ich kann auch immer einen Witz erzählen und dann hast du auch was zu lachen. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht und habe vom Pastor Schmidt erzählt, dem es gerade auch nicht so gut ging. Der brauchte auch ein bisschen Aufmunterung, denn die Polizei hatte ihn gerade rausgewinkt. Allgemeine Verkehrskontrolle, Herr Schmidt. Dürfen wir mal Ihren Alkoholspiegel überprüfen? Wir würden gerne mal, dass Sie hier in dieses Instrument blasen. Dann sagt er, oh, kann ich nicht. Geht nicht. Ja, warum nicht? Ich habe Asthma und wenn ich jetzt da reinblase, dann werde ich hier auf dieser Straße sterben und das wollen Sie doch nicht. Ja gut, sagt er, kein Problem, kommen Sie mit auf die Wache, wir machen einen Bluttest und dann schauen wir mal, wie das bei Ihnen aussieht. Sagt er, auf keinen Fall, das geht nicht. Ja, warum nicht? Ich bin Bluter, dann verblute ich Ihnen in der Wache. Ja, was machen wir denn da mit Ihnen? Hier vorne ist eine Linie, dann gehen Sie doch bitte mal die Linie lang. Das kann ich nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, ich bin total besoffen. Und deshalb, ja, dürfen wir auch lachen in der Kirche, auch Pastoren kann das passieren, soll natürlich nicht, aber dieser Pastor Schmidt, von dem erzähle ich ja ab und zu mal, der macht so ein paar komische Dinge. Ja, wir sind mitten in einer Predigtserie für unsere Gewohnheiten, Gewohnheiten, die uns nach oben bringen. Und ich weiß, dass die meisten Menschen eine gute Hoffnung haben für ihre Zukunft, aber leider viele schlechte Gewohnheiten, die die gute Hoffnung, die für die Zukunft da ist, eher nach unten bringen als nach oben. Das ist so um uns herum so, und ich weiß nicht, was du an Silvester gemacht hast. Das ist ja so der klassische Moment, wo man sich vornimmt, ich werde abnehmen, ich werde weniger arbeiten, ich werde lieber zu meiner Familie sein, ich werde mehr Geld verdienen, ich werde weniger am Computer verbringen, was weiß ich. Also weniger dies, mehr das. Also das ist so der klassische Moment, wo wir sagen, wir wollen unsere Gewohnheiten ändern. Und unsere Gewohnheiten ziehen uns wie so ein Gummiseil immer wieder zurück in das, was wir bisher gemacht haben. Und das, was wir bisher machen, führt uns meist nicht aufwärts, sondern nach unten. Der natürliche Weg ist bergab. Ne? Stell ein Auto an einen Berg ab, vergiss die Handbremse anzuziehen und du wirst sehen, welche Richtung dieses Fahrzeug nimmt. Wenn du aber die Handbremse anziehst und sagst, okay, ab und zu gebe ich auch mal Gas, dann fährt dieses Auto nicht nach unten, sondern nach oben. Es geht halt bergauf, und bergauf fahren kostet uns immer etwas Kraft. Wir wollen ja bergauf, wir wollen ja nicht nach unten. Also ist das etwas, was ein bisschen Einsatz kostet. Und es geht auch gar nicht so darum, jetzt dieses Versagen, was vielleicht an Silvester dir so bewusst geworden ist oder dir im Moment bewusst wird und du sagst, ich habe mir so viel vorgenommen, aber das wird nichts. Ich merke das, mein Gewicht verändert sich nicht, meine Zeit in der Arbeit hat eher zugenommen, es sind Dinge passiert, die eigentlich nicht passieren sollten und du merkst, dass es nicht bergauf geht, bestenfalls gleich bleibt oder eher bergunter geht. Und es geht gar nicht darum, jetzt einen Riesenschritt zu tun. Du musst ja nicht sagen, ich nehme jetzt 20 Kilo ab. Das muss ja nicht gleich sein. Es reicht ja auch mal 1 oder 2 Kilo. Oder es reicht ja mal, ein paar Süßigkeiten wegzulassen. Oder jeden Tag eine Runde spazieren zu gehen. Es gibt ja kleine Schritte, die du tun kannst. Und wenn das immer so einfach wäre, diese guten Gewohnheiten beständig zu tun, dann würden es ja alle machen. Das ist ja nicht so einfach. Diese Gewohnheiten, die uns nach oben bringen, kosten uns etwas. Und diese beständigen kleinen Schritte sind dann der Garant dafür, dass wir einen erfolgreichen Weg gehen. Um das zu machen, um dich auf den Weg zu machen, um von deinen alten Gewohnheiten wegzukommen, brauchst du eine Hoffnung. Du brauchst eine Hoffnung, dass es gelingt, dass es gut wird, dass es etwas Gutes ist, auf einen guten Weg ist, den du gehst. Und diese Hoffnung, die fehlt vielen von uns. Ich kenne so viele Menschen, die wenig Hoffnung haben für bestimmte Bereiche ihres Lebens. Vielleicht wenig Hoffnung für ihre Familie, für ihre Familiensituation, für ihre Ehe, für ihren Beruf, für ihre Finanzen. Die sagen, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht, in meiner Finanzsituation. Viele haben auch wenig Hoffnung für ihre Gemeinde und sagen, unsere Gemeinde, das ist echt noch ein Trauerhaufen, da passiert nicht mehr viel. Wenig Hoffnung für die Zukunft. Und die Frage ist, was bringt uns Hoffnung? Und ich möchte uns einen Hoffnungsbringer heute Morgen in den Mittelpunkt stellen, der vielen, vielen Menschen Hoffnung und Veränderung gebracht hat. Dieser Hoffnungsbringer heißt Jesus Christus. Und er ist einer Frau begegnet, das können wir im Neuen Testament, im Johannesevangelium, 4. Kapitel nachlesen, die ohne Hoffnung war. Eine Frau, die ausgegrenzt war, eine Frau, die am Rande der Gesellschaft stand und deren Leben in Trümmern lag. Und die begegnet Jesus. Und Jesus sagt, hey, bring deinen Mann. Und die sagt, ich habe keinen. Sagt Jesus, das stimmt. 5 Männer hast du gehabt und jetzt mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Du bist nicht verheiratet mit ihm. Mit 6 Männern hat sie zu tun gehabt und ihr Leben liegt in Trümmern. Und preist dem Herrn, sie ist dem 7. Mann begegnet. Sie ist Jesus begegnet. Dort an diesem Brunnen hat ihr Leben neue Hoffnung bekommen. Und was Jesus für diese Frau getan hat, das kann er auch für dich tun. Das kann er für mich tun. Das kann er für dich zu Hause tun. Das, was Jesus dort getan hat, das ist so großartig. Er sagt zu dieser Frau, gib mir etwas zu trinken. Und nach einer Weile spricht Jesus weiter mit ihr. Und wir können das nachlesen im Johannesevangelium, dort in Kapitel 4, Vers 10. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben, wenn du wüsstest. Ich glaube, darauf kommt es an. Darauf kommt es nicht nur heute Morgen an, sondern darauf kommt es morgen an, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, wenn wir wüssten, mit wem wir es zu tun haben. Wenn wir wüssten, was dieser Jesus tun kann, was dieser Jesus getan hat. Hier sind so viele Menschen, wenn ich die nach vorne rufen würde, und die würden erzählen von dem, was sie erlebt haben, du würdest Hoffnung bekommen. Würdest sagen, wenn die das erlebt haben, dann kann ich das auch erleben. Wenn dieser Jesus in deren Leben etwas verändert hat, kann er es auch in meinem Leben tun. Es geht darum, zu wissen, wer Jesus ist, was Jesus tun kann, welche Hoffnung er für dich und für mich hat. Und Gott ist immer ein Gott, der uns Zukunft und Hoffnung gibt. In Jeremia 29, Vers 11 können wir lesen, und das ist der Gott des Alten Testaments. Das ist der Gott, der immer so schlecht gemacht wird, schlecht geredet wird. Ja, der draufhaut auf die Menschen, der für Kriege sorgt und solche Dinge. Dieser Gott sagt Folgendes in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist der lebendige Gott. Und unser Problem ist, dass das Band, das uns zurückhält. Wir sehen diese Hoffnung vielleicht und wir können diese Hoffnung so ein Stück verstehen mit unserem Verstand und wir ahnen, was dahinter steckt, aber dann gibt es dieses Gummiseil, was uns festhält. Das Gummiseil der Vergangenheit, der vergangenen Erlebnisse, der vergangenen Erfahrungen, und dieses Gummiseil verhindert, dass du auf diesen neuen Weg gehst. Und viele drehen sich ständig um nach diesem Gummiseil und sagen, ja siehst du, ich hab's doch versucht und ich kann meine Gewohnheiten nicht ändern. Aber es gibt eine Sache, mit der Gott uns konfrontiert. Und er sagt, das ist die Buße. Buße ist kein Wort, was negativ ist. Buße ist kein Wort, wo es darum geht, ja, ich gehe jetzt mal in die Kirche, dann erzähle ich dem Priester alles, was ich Falsches gemacht habe, und dann wird der Priester mir vergeben, und dann bete ich so und so viel Rosenkränze, spende noch was und mache noch was Gutes, und dann ist mein Leben in Ordnung. Darum geht es überhaupt nicht. Buße ist, ich ging bisher einen Weg, und dieser Weg hat mich eben nicht nach oben geführt, sondern nach unten. Und jetzt drehe ich mich um. Und was ist, wenn du einen Weg gehst, der vorher nach unten ging, und du drehst dich um, dann gehst du nach oben. Ne? Das ist ja das Gute daran. Das ist bei Buße das Gute. Ich gehe nicht mehr weiter nach unten, sondern Buße bedeutet, ich erkenne, was Gott für mich vorhat, und ich vergesse, was hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und das sagt uns der Apostel Paulus. Er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. In Philipper 3, Vers 13 können wir Folgendes lesen. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Und ich konzentriere mich völlig auf das Neue, das vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott durch Jesus Christus uns berufen hat. Gott hat uns dazu berufen, diesen neuen Weg zu gehen. Und der Paulus hatte ja Dinge in seinem Leben, die waren hinter ihm und die waren super. Also ich glaube, viele von uns wären gerne in der Situation oder in der Person von Paulus gewesen. Das war ein Promi, das war einer, der war super erfolgreich, der hatte eine der höchsten Stellungen, das war so ein richtiger Kracher als Person. Und du kannst sagen, boah, der hat ein richtig cooles Leben hinter sich, der konnte sich auch was drauf einbilden auf sein Leben. Aber der hatte auch ganz, ganz dunkle Seiten in seinem Leben. Nämlich, er hat die Gemeinde verfolgt. Er hat er hat dafür gesorgt, dass Christen eingesperrt wurden und wahrscheinlich umgebracht wurden. Und er wusste, dass alles dieses hinter ihm liegt. Und er sagt, das liegt hinter mir. Ich konzentriere mich auf das Neue, das, was Gott hat. Und das ist etwas Gutes und etwas Großartiges, dass Gott etwas Neues für dich und für mich hat. Wir brauchen diesen neuen Weg, den Gott für uns hat. Wir brauchen Korrektur in unserem Leben. Ich selber brauche auch Korrektur. Weißt du, dass nur dadurch, dass ich hier vorne stehe und ab und zu mal predige oder ja, mit Leitern rede oder irgendwelche Dinge mache, dass dadurch mein Leben nicht einfach anders ist? Weißt du, nur dadurch, dass man in der Firma befördert wird und auf einmal Chef ist, ist dein Leben noch genauso. Deine Gedanken sind dieselben, dein Tagesablauf wird sich vielleicht verändern, aber so vieles, deine Gewohnheiten, deine Dinge sind dieselben. Und ich habe genauso negative und schlechte Gewohnheiten, wie du sie hast. Und ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren, und ich finde mich in diesem Beispiel sehr, sehr gut wieder. Ich nenne es einfach mal, vielleicht kennst du dieses auch schon, mein Leben in 5 Kapiteln. Kapitel 1. Ich ging raus und fiel in ein tiefes, schwarzes Loch. Und ich brauchte sehr lange Zeit, um da wieder herauszukommen. Kapitel 2. Ich ging raus und fiel in dasselbe tiefe, dunkle Loch. Und ich brauchte wieder viel Zeit, um dort herauszukommen. Kapitel 3. Ich ging raus. Dieses Mal sah ich das Loch. Aber als ich ihm zu nahe kam, rutschte ich wieder hinein und brauchte lange Zeit, um herauszukommen. Kapitel 4. Ich ging raus, sah das Loch, aber dieses Mal entschied ich mich, um das Loch herumzugehen. Kapitel 5. Ich ging raus und nahm einen anderen Weg. Und darum geht es. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen dein Leben beschreibt oder mein Leben beschreibt. Kämpfst du mit den Löchern in deinem Leben, da wo es immer wieder reingeht? Ich habe zu kämpfen mit solchen Löchern, noch und nöcher. Da sind Dinge, von denen ich genau weiß, das ist nicht gut für mich. Und trotzdem gibt es wieder den Moment, da hineinzugucken und wieder reinzurutschen. Warum? Am Ende sage ich mir, wie blöd warst du? Warum hast du das gemacht? Und ich muss dir jetzt nicht erzählen, in welches Loch du fällst. Du weißt es selber am besten. Und vielleicht machen wir es dann so wie in Kapitel 4, dass wir uns alle Mühe geben, an diesen Löchern vorbeizugehen. Und sagen, oh toll, ich habe es heute mal wieder geschafft. Aber das ist nicht der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist ein neuer Weg. Das ist der Weg, wo nicht diese Fallstricke und wo diese Löcher sind. Es kann sein, dass auf den Wegen Gottes Steine liegen, dass auf den Wegen Gottes Schwierigkeiten auf dich warten, dass auf diesen Wegen Gottes Dinge sind, die dich herausfordern. Aber Gott gräbt keine Löcher, in die wir hineinfallen. Gott gräbt kein Loch, in das du reinfällst und sagst, ja, wir mal sehen, wie du da wieder rauskommst. Diese Löcher buddeln wir uns selber, buddeln uns andere Menschen und der Widersacher Gottes, der Teufel. Es geht nicht um diese Löcherpiste, dass du die gehst und irgendwie so gut wie möglich umschiffst. Es geht um die Wege Gottes. Wenn wir da über diesen neuen Weg reden, der Weg, der nach oben geht, dann reden wir über einen Weg Gottes. Wir reden in dieser Serie über ein komplett anderes Leben. Ich strecke mich aus nach dem Leben, was vor mir liegt, sagt Paulus, und das, was hinter mir liegt. Diese Löcherpiste, die gute Seiten und schlechte Seiten hatte, die lasse ich hinter mir. Ich gehe den neuen Weg. Wir machen einen Unterschied. Und die gute Nachricht ist, du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Du musst nicht die Kraft alleine aufbringen, um den Berg hochzukommen. Das erzählt dir Religion. Streng dich an, um besser zu werden. Sondern Gott sagt, ich strecke meine Hand aus. Ich helfe dir. Ich ziehe dich heraus aus dem Loch und ich setze dich auf einen festen Grund. Und dann beschreibt David, ja, wir werden Flügel bekommen, mit denen wir hoch fliegen können. Es wird auch manchmal ganz leicht sein, ein Stück höher zu kommen, weil Gott dich trägt, weil da die Thermik Gottes ist, weil da der Geist Gottes ist, der dich ein Stück nach oben bringt. Und das soll mit uns geschehen, ein völlig neues Leben. Und deshalb sagt uns auch dieser Römerbrief, wahrscheinlich der Paulus, der ihn geschrieben hat, wir wissen es nicht genau, deshalb orientiert euch nicht in dem Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Darum geht es. Und dann wird etwas geschehen. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will, das, was gut ist, was ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Du weißt auf einmal, wo die guten Wege sind. Da, wo die Löcherpiste ist, weißt du, und du weißt, wo die Wege Gottes sind. Und du kannst diese Wege gehen, weil dein Denken verändert ist. Wir werden von innen nach außen verändert. Und ich möchte jetzt im letzten Teil ein bisschen darüber sprechen, wie wir diese guten Gewohnheiten ganz praktisch annehmen können und machen können. Dass wir sagen, jawohl, ich bin motiviert, da ist ein neues Leben vor mir. Und jetzt fange ich an, den ein oder anderen kleinen Schritt zu machen mit Gott. Und ich warte nicht, bis irgendwas passiert. Also du kannst da in deinem Loch sitzen und warten, dass irgendwas passiert. Meistens ist es so, Es gibt Momente schon, wo Gott uns rausholt, aber meistens ist es so, wir müssen schon mal rauskrabbeln und dann uns mal ein bisschen wieder abstauben oder abstauben lassen und dann auf den Weg machen. Das ist unser Teil. Und der Teil Gottes ist, dass er uns Kraft dazu gibt, dass er unseren Weg segnet und dass er uns zeigt, welche guten Wege wir gehen können. Und ich möchte uns mit einer ganz, ganz wichtigen Gewohnheit vertraut machen. Das ist die Gewohnheit des ersten Platzes. Da geht es um die Nummer eins. Es geht um das, was ganz oben ist. Achte auf das, was in deinem Leben den ersten Platz hat. Achte auf das. Und das ist ein Prinzip der Bibel, was wir vom oberen Buchdeckel bis zum unteren Buchdeckel immer wieder finden. Es geht in der Bibel immer um Prioritäten. Es geht immer darum, was ist oben und was ist unten. Was ist wichtig und was ist nicht mehr wichtig. Schau die Bibel durch von der ersten Seite. Beginn schon damit, im Anfang schuf Gott. Es wird schon von Gott gesprochen, schon ganz am Anfang. Es war er, er sprach, er begann, er hat die Dinge in Bewegung gesetzt. Und immer wird wichtig, Gott hat einen wichtigen Platz. In den ersten Dingen deines Lebens kann ich sehr viel lesen. Du kannst auch in den ersten Dingen meines Lebens ganz viel lesen. Mehr als in vielleicht 30 folgenden. Was bei mir auf den Plätzen 1 bis 3 steht, das sagt mehr aus über mein Leben als alles, was dahinter kommt. Und diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig. Und wie können wir da dieses Prinzip leben? Eine Gewohnheit, die uns unwahrscheinlich weiterhilft, ist, setze Gott an die erste Stelle. Und ich werde jetzt was sehr, sehr Deutliches sagen. Vielleicht stimmst du nicht mit mir überein, aber ich weiß, dass das nicht von mir kommt, sondern dass das Teil des Wortes Gottes ist und Teil der Aussagen der Bibel sind. Und wir wollen hier nicht unsere Dinge verkündigen, sondern das, was das Wort Gottes sagt. Wenn Gott in deinem Leben ist, er aber nicht an erster Stelle steht, ist er nicht in deinem Leben. Wenn Gott in deinem Leben ist, aber nicht an erster Stelle steht, ist er nicht in deinem Leben. Gott wird sich nicht auf einen hinteren Platz setzen. Gott sitzt vorne, in der ersten Reihe bei dir. Der sitzt nicht hinten, der sitzt bei dir ganz vorne oder gar nicht. Und weißt du, warum Gott es tut? Er darf das. Er darf das tun, weil er das vorgemacht hat. Er hat uns das Beste gegeben, was er hatte. Er hat uns das gegeben, was an seiner Nummer eins stand. Bevor es dich gab, bevor es mich gab, hat er das schon beschlossen. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und erst letztes Jahr ist mir bewusst geworden, eigentlich heißt es, Gott hat die Welt mehr geliebt. Gott hat dich und mich mehr geliebt als seinen Sohn, weil er ihn hingegeben hat. Das heißt, auf seiner Liste, da stand als erstes Ingrid, Helga, Rainer, Michael. Auf seiner Liste steht das zuerst. Und dann steht erst Jesus und alles andere. Und deshalb darf er das von dir und von mir fordern. Er darf sagen, setze mich an die erste Stelle, weil er sein Bestes gegeben hat. Er hat zuerst sein Bestes gegeben. Jesus und der lebendige Gott, der Vater im Himmel, sind uns in allem ein Vorbild. Gott erwartet nichts von dir, was er nicht längst gegeben hat, was er nicht längst für dich hingegeben hat. Und deshalb hat Gott seine Prioritäten klar gemacht. Und er sagt, jetzt geht's um dich. Wie sind deine Prioritäten? Es geht nicht in erster Linie um unsere Kirche. Es geht nicht in erster Linie um irgendwelche Dinge, die wir tun. Ob wir die richtigen Lieder singen, ob wir die hippesten Dinge haben, ob wir an den Traditionen festhalten oder was auch immer. Es geht in erster Linie, steht Jesus an erster Stelle. In dieser Gemeinde, in deinem Leben, in meinem Leben. Das ist die alles entscheidende Frage. Gott zuerst. Gott zuerst in den 10 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das höchste Gebot, was uns Jesus gibt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. In der Gemeinde, Jesus, die Nummer 1, der Erste, der vor der Gemeinde war, der die Gemeinde berufen hat oder ins Leben gerufen hat, der Kopf der Gemeinde ist und der auch noch sein wird, wenn es keine Gemeinde mehr geben wird. Die Gemeinde hat auch nur eine Phase auf dieser Welt. Wir werden nicht ewig als Gemeinde auf dieser Welt sein. Es wird eine Zeit kommen, da wo wieder das Volk Israel die Hauptrolle spielen wird. Aber in der Gemeinde, in die Jesus uns hineingesetzt hat, da will er den ersten Platz haben und in deinem Leben. Und das sagt uns Jesus selber. Er sagt in Matthäus 6, Vers 33, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das Reich Gottes zuerst, und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, Gott ganz oben auf deine Liste zu setzen. Bei allem, was du vorhast, was du planst, was du machst, wenn du an deine Zukunft denkst, setz zuerst Gott nach oben. Wenn du an einen Ehepartner denkst, setze Gott vor allem. Das war für mich der härteste Punkt bei der Partnerwahl, Jesus ganz oben stehen zu lassen und nicht zu sagen, weißt du, jetzt brauche ich gerade eine Frau, rutsch mal gerade runter, ich mache mal mein Ding und dann können wir irgendwann wieder tauschen, wenn das alles klappt, dann kannst du wieder nach oben. Das funktioniert nicht. Lass Jesus oben stehen und dann wirst du genau den richtigen Partner bekommen. Wenn es um deinen Wohnort geht, um deinen Beruf, um deine Ehe, um deine Kinder, um deine Gesundheit, lass Jesus ganz oben stehen. Er soll die Nummer 1 sein. Und wie mache ich das? Wie richte ich mein Leben nach den Wünschen Gottes aus? Dass ich einfach sage, Gott, du zuerst. Ich kann jetzt meine Liste nehmen und bei allem erstmal Gott draufschreiben. Ne? Also egal, worum es geht. Die Frage ist ja dann, wird das sichtbar in meinem Leben? Kann Gott Ansprüche geltend machen, die dann auch in meinem Alltag zu sehen sind? Ich weiß, hier ist Gott zuerst. Und das fordert mich heraus. Ich habe nämlich viele gute Ideen, viele gute Wege, viele tolle Dinge und manches davon möchte Gott nicht so gerne. Die mögen gut sein, aber Gott hat bessere Dinge. Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Wenn Gott etwas von dir fordert, wenn er sagt, ich möchte deinen Beruf, ich möchte dieses, ich möchte jenes haben, dass du einwilligst. Und das sind viele kleine Schritte. Bei mir waren das kleine Schritte. Bevor ich meinen Beruf aufgegeben habe, da sind erst viele kleine andere Entscheidungen gefallen. Du gibst so große Dinge nicht einfach so auf, sondern du machst es dann, wenn du die vielen kleinen Schritte tust und am Ende sagst, Herr, und jetzt kapituliere ich und ich gehe deinen Weg und ich gehe ihn auch bis zum Ende. Gib Gott das Erste von allem. Das ist dann die praktische Umsetzung. Setze Gott an die erste Stelle, lass ihn für dich entscheiden und dann zeig durch dein Leben, dass er diesen ersten Platz hat. Gib Gott das Erste von allem. Und da geht es nicht darum, dass du jetzt dein Geld gibst und unsere Gemeinde da einfach sagt, ja toll, super, jetzt geben die Leute einfach mehr und jetzt können wir noch das machen und jenes machen. Geld ist nur einer von vielen Punkten, um den es hier geht. Hier geht es um alles. In 3. Mose lesen wir, im 27. Kapitel, Vers 30, ein Zehntel aller Erträge des Landes sei es Getreide oder Früchte, gehören dem Herrn und ist heilig. Ein Zehntel aller Erträge. Es geht hier um alle Bereiche und alle Dinge deines und meines Lebens. Es geht hier nicht nur ums Geld, sondern es geht hier um alles. Es geht um deine Träume. Wie viele deiner Träume stehen an erster Stelle für Gott? Ich weiß nicht, was du träumst. Ich weiß, was ich träume. Worum drehen sich meine Träume? Drehen sie sich um das Reich Gottes? Ist da die Nummer eins und dann baue ich das da so drumherum? Oder sind es Dinge, wo ich im Zentrum stehe, meine Bedürfnisse, meine Wünsche und Gott ist da irgendwo im Orbit? Wie ist es mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen? Wie ist es mit deiner Zeit? Wie ist es mit deinen Gaben und deiner Kreativität? Gott zuerst, gib den besten Teil, den ersten Teil deiner ganzen Erträge dem Herrn. Die besten Gaben Gott zu geben. Es war eines der größten Argumente für mich, auch meinen Beruf aufzugeben, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe überlegt und habe gedacht, okay, Gott hat mir einige Dinge gegeben, ich kann einige Dinge und ich habe Karriere gemacht und alles Mögliche. Und Gott will diese Dinge einsetzen. Und ich kann diese Dinge außerhalb des Reiches Gottes einsetzen. Und es ist ja nicht so, dass ich da nicht auch Gott gedient habe. Oder ich kann sie nochmal Gott absondern und den besten Teil von allem Gott geben. Das Beste von allem, das Erste von allem ihm geben. Und so ist es dann mit unseren Gaben, mit der Kreativität und mit unserem Geld. Warum sollen wir ein Zehntel geben? Ich meine, Gott braucht unser Geld nicht. Das ist doch irgendwie verrückt. Man denkt, ja, will Gott uns was abnehmen? Will er uns beschneiden? Im 5. Mose 14, 23, da finden wir einen ganz klaren Hinweis darauf, was Gott damit bezweckt. Auf diese Weise, hier wird vom Zehnten also gesprochen, auf diese Weise sollt ihr lernen, euer Leben lang Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Und in der Living Bible, die nicht ganz genau übersetzt ist, aber die einfach so ein, ja, das auch diesen Gedanken so ausdrücken kann: The purpose of tithing is to teach you to always put God in the first place in your life. Der Grund, warum wir den Zehnten geben sollen, ist, uns zu lehren, Gott immer an die erste Stelle zu setzen. Stell dir vor, du hast da diesen tollen Acker, du hast das ganze Jahr gearbeitet mit deiner Familie, mit deinen Leuten daran und jetzt kommt die Ernte rein und die besten Früchte, die ersten Früchte, die zartesten Dinge, die bekommt erstmal Gott. Das vergisst du nie, wenn du das machst. Das vergisst du nie, wenn du Gott immer den besten Teil gibst. Und den Rest darfst du für dich behalten. Das Erste von allem, der wertvollste Teil von allem, das ist das Prinzip des Zehnten. Und ich möchte uns noch vier kurze Dinge geben, einfach Zeitabschnitte, in denen wir das machen können. Das Erste ist das Ja. Wie geben wir Gott den besten Teil unseres Jahres? Und mir fallen da bei mir zwei Dinge ein. Das eine ist, ich starte das neue Jahr mit Gebet. Wir starten hier als Gemeinde das neue Jahr immer mit Gebet. 6 Uhr morgens, jeden Tag. Und das ist nicht immer schön, um 6 Uhr morgens hier zu sein. Man muss ja früher aufstehen. Und nach der Woche oder wann auch immer, da bin ich schon mal richtig müde. Das fordert heraus. Und trotzdem, ich würde es immer wieder machen, sagen, Gott, du sollst den besten Teil, den ersten Teil des Jahres haben. Dann, wie sieht es aus mit deiner Urlaubsplanung? Ne? Die ist das Erste, was in den Kalender wandert. Lass doch mal die Dinge reinwandern, die für Gott Bedeutung haben. Einfach mal so reinsetzen, okay, vielleicht könnte ich auf diese Konferenz oder ich könnte das machen oder hier mal eine Bibelschule besuchen oder dies und jenes machen. Und dann plane ich, ne, und ich plane das Stadtfest mit ein, ich plane den 1. Mai mit ein, ich plane so ein paar Dinge mit ein, die da sind und sage, dafür bin ich einfach da und dann, darum herum, plane ich meinen Urlaub. So mache ich es zumindest, dass ich die wichtigen Dinge zuerst in den Kalender schreibe und dann erst die anderen Dinge. Es war für mich eine große Herausforderung, als ich dann in der Übergangszeit selbstständig war, da habe ich dreimal zwei Wochen in meinen Kalender eingetragen und das ist wirtschaftlicher und unternehmerischer Wahnsinn, das zu machen. Als Selbstständiger, der angewiesen ist auf Aufträge von Unternehmen, darfst du sowas nicht machen. Du musst flexibel sein. Ich habe diese reingeschrieben am Anfang des Jahres und habe gesagt, da werde ich meine Ausbildung machen. Und Gott hat das gesegnet. Es war überhaupt kein Problem, gar kein Problem, null. Ich habe dadurch null finanzielle Einbußen oder sonst irgendwas gehabt, sondern im Gegenteil, ich habe den Willen Gottes getan. Schreib zuerst die wichtigen Dinge, dann kommt der Monat. Der Monat kann so gut beginnen. Der beginnt immer mit dem ersten und es gibt Daueraufträge. Und man kann einen Dauerauftrag einrichten, der am ersten des Monats 10% deines Gehaltes abbucht. Oder wenn dein Gehalt am 15. kommt, dann machst du es am 15. Immer dann, wenn das Einkommen kommt, 10% in die Gemeinde. Das habe ich als Kind gelebt. Als Kind war mir das wichtig und da musste ich das lernen. Und das beginnt mit diesen kleinen Schritten. Ja, ich bekam 2 D-Mark Taschengeld, dann 10%, das sind 20 Pfennig, ja, heute eben 2 Euro, 20 Cent. Und dann wird das Taschengeld erhöht auf 3 und dann 30 Cent und irgendwann 5. Dann wird es 50 Cent, 1 Mark, 1 Euro. Und ich darf dir sagen, das wird nicht leichter. Wenn dein Gehalt steigt, wenn du 1.000 Euro verdienst, dann sind auf einmal 100 Euro weg. Hey, 100 Euro, was kann man damit alles machen? Und wenn du 10.000 verdienst, dann geht ein Tausender gleich weg. Und du kannst ja weitermachen. Es ist nicht eine Frage des Verdienstes, es ist eine Frage unserer Einstellung. Es ist eine Frage unserer Haltung, Gott an erste Stelle zu setzen. Und so ist es mit deinen Terminen. Bekommt Gott die wichtigsten Termine im Monat? Wie sieht es in der Woche aus? Für mich gibt es den Sonntag. Okay, jetzt besonders natürlich. Ich komme gar nicht darum herum. Das ist ja mein Haupttag. Aber es gibt ja diesen Sonntag und den Ruhetag. Und dieser Ruhetag ist wichtig. Das ist der Tag des Herrn. Das ist der Tag, der wichtig ist für Gott. Und das sind nicht nur 2 Stunden vielleicht für den Gottesdienst am Sonntag. Weihe Gott den ganzen Tag. Du kannst da gute Dinge machen, die deiner Erholung dienen, die der Pflege mit der Beziehungspflege mit wichtigen Personen dienen. Leg dein Telefon zur Seite, dein Handy zur Seite. Also mich kannst du, wenn hier Schluss ist heute, quasi nicht mehr erreichen. Es ist fast unmöglich, mich zu erreichen. Du kannst mir zwar WhatsApps schicken und du kannst mich anrufen. Die Dinge speichern das, das ist gut. Dann werde ich das bei nächster Gelegenheit abrufen. Weil da ist die Zeit, um einfach für Gott zu sein, Gott reden zu lassen, das zu genießen, auszuruhen, neue Kraft zu schöpfen. Und dann, was kommt nach der Woche? Der Tag. Was machst du, wenn du aufwachst? Der erste Moment des Tages. Ich erinnere mich an Zeiten, da fiel mir sofort ein, oh, heute ist ein anstrengender Tag. Heute ist diese Besprechung und das ist vorzubereiten. Oh wei, da war doch noch das Mitarbeitergespräch, das wird unangenehm. Oder da ist dieses oder da ist jenes. Und das sind die Dinge, die direkt als Sorgen, als Herausforderung auf uns einströmen. Du musst nichts machen, die Dinge sind schon da. Du wirst wach und sie stehen schon neben deinem Bett und sie sagen, hallo, hier bin ich, denk an mich, beachte mich. Das Gute ist, wir haben immer eine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Du kannst auch in diesem Moment sagen, weißt du was, lobe den Herrn meine Seele. Und das ist sowas Schönes. Ich darf dir das sagen, morgens aufzuwachen und als erstes die ersten Sekunden des Tages Gott zu weihen. Die ersten Sekunden, ihn in Gedanken zu haben. Denke an ihn. Denke an ihn in allem, was du tust. Und das beginnt da schon zu sagen, Herr, ich danke dir. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Das ist ein besonderer Tag, an dem du einen besonderen Segen, besondere Dinge hast. Auch vielleicht besondere Herausforderungen für mich, wo mein Glaube auch mal besonders geprüft wird. Ganz bestimmt, das ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Sei in deinen ersten Gedanken bei ihm. Du kannst entscheiden, ob du Lob Gottes oder Sorgen an oberste Stelle stellst. Wie sieht es aus an dem Tag mit deiner stillen Zeit? 15 Minuten kannst du jeden Tag Gott opfern. Und du wirst sehen, dass du gesegnet wirst. Wir möchten uns das nochmal ans Herz legen. Vielleicht legen wir das auch nochmal auf, dieses Heft, was Christian gemacht hat. Wir haben ein super Heft hier, wo du 15 Minuten jeden Tag mit Gott verbringen kannst. Du kannst sagen, Herr, ich lese ein Stück in deinem Wort, 5 Minuten Wort Gottes lesen, 5 Minuten anbeten und 5 Minuten Fürbitte oder Gebet. 15 Minuten deines Tages Gott zu weihen. Besorg dir dieses Andachtheft, wir haben das auf jeden Fall auch noch elektronisch, und mach das. Nimm dir dein Smartphone und nimm einen der Bibellesepläne, die da drin sind. Diese Bibellesepläne sind großartig und helfen dir, in dem Wort Gottes voranzukommen. Und wenn du das machst, dann wirst du sehen, was passiert, wenn du Gott den ersten Teil deines Lebens gibst. Du gibst Gott den ersten Teil und du kannst erwarten, dass er den Rest segnet. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen und wir wollen Gott die Ehre geben für das, was er tut. Du gibst ihm und er segnet dich. Du gibst ihm deine Gedanken, du gibst ihm ein Stück deines Geldes, du gibst ihm ein Stück deiner Gaben und er segnet es. Setz dich zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wir geben als Gemeinde oder als Einzelne so ein kleines Stück. Wir geben den Zehnten von irgendwas und Gott macht daraus 30, 60 und 100-fach so viel. Das ist das Prinzip Gottes. Du wirst nicht ärmer, du wirst reicher. Deine Umgebung wird überfließen können von den Dingen, die du weitergeben kannst. Du wirst mehr haben, als du selber verbrauchen kannst. Gott segnet uns immer mehr, als wir selber verbrauchen können. Denn sein Wunsch ist es, dass wir teilen, dass wir etwas weitergeben. Setz dich zuerst für Gottes Reich ein und für seine Sache und er wird dich segnen. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Und das ist unsere Hoffnung für dich. Das ist unsere Hoffnung, die wir als Kirche, als Gemeinde haben, für jeden Einzelnen. Dass Gott es überfließen lässt in deinem Leben. Fange heute an, das Erste zu geben. Vielleicht ist heute das erste Mal, wo du Ja sagst zu ihm. Vielleicht ist heute das erste Mal, wo du drüber nachdenkst, dich taufen zu lassen und sagst, ja, ich gebe Jesus mein ganzes Leben. Ich lasse es zu, dass er an der ersten Stelle steht. Vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, ich werde mich einer Kleingruppe anschließen, weil ich nicht alleine diesen Weg gehen möchte. Vielleicht ist heute der Tag, wo du das erste Mal eine Kontaktkarte ausfüllst und sagst, ich bin bereit mitzuarbeiten oder ich habe einen Gebetswunsch. Vielleicht ist auch heute der Tag, wo du dich entschieden hast, einen Dauerauftrag auszufüllen oder etwas in den Opferkorb zu legen. Oder heute ist der Tag, wo du sagst, ich gehe auf jemanden zu, wo es schon lange überfällig ist, dass ich ihm vergebe. Das sind die vorderen Dinge, die wichtigen Dinge. Wie ist dein Schritt heute? Und ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, ich möchte heute diesen wichtigen Schritt gehen. Was auch immer für dich heute dran ist. Ich weiß, da ist etwas, was ich an die erste Stelle setzen muss, damit Gott an der ersten Stelle ist. Für wen darf ich beten? Lass uns mal die Augen zumachen und du darfst dich einfach melden, wenn du sagst, ich möchte, Dankeschön, ich möchte, dass du für mich betest. Herr Jesus, hier stehen wir und ich melde mich mit. Herr, ich hebe meine beiden Hände hoch und sage, ich bin so bedürftig. Ich erkenne Dinge, wo ich dich nicht auf erste Stelle setze und ich will, dass du ganz in meinem Leben bist. Und ich bitte dich für diejenigen, die sich gerade melden, Herr, die gesagt haben, hier bin ich, dass du diesen Platz einnehmen kannst, dass sie durchhalten, dass du sie begleitest jetzt auf diesem Weg, diese Schritte zu gehen, oh Gott. Danke dafür, dass du Segen die Fülle hast, dass du die Kornkammern überfließen lässt, weil wir einen Teil von dem geben, was dir gehört. Danke, Jesus. Danke für diesen Tag. Danke für die Gelegenheit, bei dir zu sein. Danke für deine Güte und für deine Treue. Danke für deine Hilfe. Danke auch für die Gesundheit, die du einigen gibst, die hier sind, Herr. Ich weiß, dass du Menschen gesund machst, auch die von zu Hause zuhören, Herr. Auch wenn sie noch gar nicht gebetet haben, du wirst sie berühren, du wirst ihr Leben neu machen. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du zu Hause auch etwas tun möchtest, dann schreib das ruhig auf eine Kontaktkarte, also auf unser Kontaktformular und teil das mit. Das ist wichtig, diesen Schritt zu gehen und das auch mitzuteilen.